da passiert gerade was. Da ist Lidl, Kaufland, Europas größter Einzelhändler, die bauen eine Cloud auf, die investieren in KI.
Wir haben in der Gruppe ein Schlaraffenland für Digitalisierung.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier heute mit Marvin, Micha Mast und Maximilian Stauder. Viele M's sind hier heute in diesem Raum von der Schwarz-IT. Erzählt doch gerne einfach mal ein bisschen was über euch. Wer seid ihr so? Was macht ihr so?
Dann lege ich gern los. Ich bin Max, bin 30 Jahre alt, bin gebürtiger Rhein-Hesse, komme aus der Nähe von Mainz, ja, Fasnacht da in meiner Freizeit.
Man lernt immer dazu, ja, ich merke schon, ja.
Ja, ja. Ich bin zum Studium nach Karlsruhe gegangen, bin studierter Wirtschaftsingenieur, seit 2020 in der Schwarz-Gruppe, in der Schwarz-IT und bin da verantwortlich für alle Themen rund um Computer Vision.
Oh, wie sieht's bei dir aus, Marvin?
Genau, sehr gut, also Marvin reicht erstmal, du hast mich mit Marvin Micha vorgestellt, aber Marvin reicht vollkommen. Marvin Micha hat mich meine Mutter früher gescholten, wenn ich was angestellt hatte. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ansonsten würde ich zusammenzucken, wenn man mich so schreit. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin bei uns Product Management und Team Lead für Generative AI und NLP. Das heißt, ich bin dafür zuständig zu schauen, wie können wir mit den Technologien innerhalb der Schwarzgruppe Mehrwerte generieren.
Jetzt kommen wir aber erstmal natürlich zur wichtigsten Frage des heutigen Podcasts. Und zwar, was ist denn jeweils eure Lieblingspizza?
Ja, dann fange ich wieder an. Ganz klar für mich Thunfisch, Zwiebeln, Kapern, gegebenenfalls Oliven. Das bringt mich zum Schlemmen.
Ja, und bei mir ist die Lieblingspizza tatsächlich relativ klassisch. Pizza mit Parmaschinken und Rucola.
Rucola ist sehr beliebt. Das ist das, was ich hier rausgelernt habe aus diesem Podcast. Die einzige Sache, die ich aus diesem Podcast gelernt habe, ist, Rucola ist sehr beliebt. Verstehe ich aber auch. Aber muss man auch mögen. Das ist... Max, du bist schon seit 2020, wie du gerade schon gesagt hast, bei Schwarz-IT. Und du hast auch gesagt, du bist nach Karlsruhe zum Studieren. Aber wie genau ist es überhaupt dazu gekommen? Wie hast du die Schwarz-IT überhaupt gefunden? Und was war vielleicht so deine Motivation, besonders dahin zu gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe 2020 in Karlsruhe meinen Abschluss gemacht als Wirtschaftsingenieur. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Ja. Gerade als Wirtschaftsingenieur ist es nicht ganz einfach. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Gehe ich in die Wirtschaft, gehe ich in die Unternehmensberatung, gehe ich vielleicht in Richtung Finanzwirtschaft. Für mich war immer klar, ich will was machen, wo ich mit realen, wertschöpfenden Prozessen arbeite. Auch von meinem Hintergrund her als Ingenieur natürlich was, gerne mit Produktionsprozessen, Industrieprozessen. Das heißt, für mich war damals diese Möglichkeit, die bei Schwarz gegeben war, KI zu machen, auch mit einem Fokus auf die industriellen Sparten, auf unsere produzierenden Sparten, super interessant, weil es eine Kombination war aus meinem technischen Background als Ingenieur, aus meinem Background im Bereich Machine Learning, AI, IT, den ich auch im Studium schon ganz stark fokussiert habe, und aber auch aus der Business-Perspektive heraus. Also wir machen ja auch unsere Lösungen nicht einfach, weil sie technisch anspruchsvoll und interessant sind, sondern sie haben ja auch immer einen Nutzen. Das heißt, auch diese Perspektive ist wichtig. Ja, und für mich war das damals der Job oder die Jobbeschreibung, wo ich gesagt habe, check, 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 da ist alles gegeben. Und dann war es für mich eher die Frage, was mache ich denn jetzt mit Heilbronn? Ich habe damals in Karlsruhe gewohnt, in Karlsruhe studiert. Und es war für mich auch immer klar, ich möchte in Karlsruhe bleiben, ich liebe die Stadt, ich möchte, wenn überhaupt, eher Richtung Heimat wieder zurück, Richtung Mainz, Richtung Rheinhessen. Und dann kamen diese wunderbare Stellenausschreibung und diese wunderbaren Interviews, die ich auch geführt habe. Und dann kam, okay, aber Heilbronn, Neckarsulm. Was damals die Besonderheit war, 2020, als ich angefangen habe, war wirklich Corona. Ich hatte meine Interviews vor Ort geplant. Einen Tag vorher kam der Anruf, Entschuldigung, du darfst bei uns nicht mehr aufs Gelände. Wir müssen unsere Interviews bitte in Remote führen. Das war damals undenkbar, unvorstellbar und auch eine ganz neue Erfahrung. Aber dann, was ist daraus eigentlich entstanden? Seitdem gibt es auch eine ganz klare Möglichkeit, aus dem Homeoffice mobil zu arbeiten. Und das ist für mich heute auch ein ganz großer Punkt, warum ich sage, es funktioniert sehr gut. Ich lebe in Karlsruhe, habe meinen Lebensmittelpunkt da. Ich pendel zweimal die Woche, manchmal dreimal, manchmal auch nur einmal die Woche nach Heilbronn, nach Neckarsulm ins Büro zu den Kollegen, kann das aber beides wunderbar miteinander kombinieren.
Ich wollte schon gerade fragen, ob irgendwie die Corona-Zeit bei dir so einen starken Einfluss auf deine Einstellung hatte. Schon, aber nicht im Negativen, sondern im besonders Positiven dann eigentlich.
In gewisser Weise ja, aber das bezieht sich ja gar nicht nur auf meine Einstellung. Wenn man heute schaut, was hat Corona in Gang gesetzt, was natürlich ohne Corona viel langsamer vonstatten gegangen wäre, einfach weil die Notwendigkeit nicht gegeben worden ist. Die Schwarzgruppe hat damals, das war dann kurz bevor ich dazugekommen bin, ist in kurzer Zeit geschafft, aus der Notwendigkeit heraus, ganz viele Mitarbeiter, Tausende, Zehntausende Mitarbeiter umzustellen. Das sind ja auch technische Fragen, Hardware, VPN, dass alles funktioniert, wenn die Leute von zu Hause arbeiten. Also auch eine große Umstellung organisatorisch, IT-prozessual. Und das hat natürlich Möglichkeiten in kurzer Zeit geschaffen, die heute für uns, auch für Marvin in seinem Bereich, für mich in meinem Bereich, wahnsinnig wichtig sind, wenn wir versuchen, Talente auch anzuwerben, zu finden. Die Welt hat sich darauf eingestellt. Man lebt an Ort A und man arbeitet vielleicht an Ort B und beides ist nicht notwendigerweise am gleichen Ort, wechselt, und insofern hat uns das eigentlich, finde ich, aus meiner Wahrnehmung weitergebracht.
Total, da bin ich voll bei dir. Ich finde, da ist auch einfach eine große Menge an Lebensqualität, die da ein bisschen noch dazugekommen ist und einfach auch diese Freiheit und Flexibilität und dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt einfach mal eine Woche in London, weil ich Lust habe. Und arbeite von da aus.
Und trotzdem ist es immer so schön, zurückzukommen ins Büro.
Ja.
Und das ist auch wichtig. Und das möchte ich auch gar nicht in diese eine einzige Richtung gesehen haben, weil diese Diskussion führe ich auch privat oft mit vielleicht Familienmitgliedern, die eine ältere Generation haben, in anderen Jobs sind, die vielleicht auch jeden Tag im Büro sitzen müssen, weil es erforderlich ist. Aber auch viele, die das sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich könnte vielleicht von meinem Job, ich kann mir meine Akten auch mit nach Hause nehmen. Ich möchte es nicht, ich kann das nicht. Und da ist ja auch was Wahres dran.
Ja.
Ich könnte das auch nicht. Ich kann das auch nicht, mehrere Wochen hintereinander komplett von zu Hause zu arbeiten, die Kollegen virtuell zu sehen, manchmal gar nicht zu sehen, wenn die Kameras aus sind. Auch übrigens was, wo ich sehr großen Wert drauf lege. Kameras bitte einschalten bei Videomeetings, ja, wenigstens das. Und wenn man sich trifft im Büro, das ist eine andere Art von Austausch, eine andere Art von Tätigkeiten, die man auch zusammen machen kann. Kreative Dinge, Workshops, konzeptionelle Arbeit. Man geht, nachdem man durch ist mit den Kollegen, nochmal ein Bierchen trinken. Man sitzt beim Mittagessen zusammen. Und ohne das ging es eben auch nicht. Und das ist einfach genau diese Kombination. Und da auch eine Balance zu finden, ist auch unsere Aufgabe als Führungskräfte natürlich, das auch zu zeigen. Es hat einen Wert, ins Büro zu kommen. Und das ist eben diese Balance und die Flexibilität, die den Vorteil bringt.
Ja, ich glaube, man hat dadurch auch einfach eine generell größere Wertschätzung für beide Seiten bekommen und ein bisschen besseres Gefühl dafür, dass man auf sich selbst achtet, auf sich selbst hört und guckt, was ist für mich das Sinnvollste, wie funktioniert es für mich und auch für die Firma am Ende am besten. Marvin, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zur KI gekommen, besonders bei Schwarz-IT? Was hast du vorher gemacht und was sind jetzt so auch deine Hauptaufgaben?
Tatsächlich habe ich auch in Karlsruhe studiert bis zum Master. Max und ich haben uns aber nicht kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns da auch noch nicht gesehen gehabt, außer es war eine Studentenfeier und wir haben das nicht ganz so mitbekommen. Während dem Master hatte mein Bruder ein Startup gegründet gehabt. Und da haben wir uns damit beschäftigt, Visa-Anträge zu digitalisieren, zu automatisieren. Das hat auch gut funktioniert. Aber es kam, wie es kommen musste, Corona, und keiner konnte oder wollte mehr reisen. Und wenn man so 30 Gehälter aus der eigenen Tasche finanzieren muss, das macht man nicht allzu lang, weshalb wir das Startup dann geschlossen haben. Und währenddessen hatte ich mich im Master schon mit KI beschäftigt, habe gesagt, okay, unglaublich mächtig, mit vielen Kinderkrankheiten aber auch noch diese KI. Ich würde das gerne weitermachen. Und ehrlicherweise am Anfang, die Schwarzgruppe kannte ich gar nicht. Lidl, Kaufland, ja, aber die Schwarzgruppe, ich dachte immer, das war das Shampoo mit dem Kopf vorne drauf. Und habe dann erst festgestellt durch Kollegen so, hey, da passiert gerade was. Da ist Lidl, Kaufland, Europas größter Einzelhändler, die bauen eine Cloud auf, die investieren in KI. Und dachte so, okay, verrückt, ein deutsches Unternehmen, was sowas macht und das auch noch privat geführt. Finde ich super spannend. Habe mich dann dort damals beworben als Product Manager für KI. Am Anfang habe ich dort Sachen gemacht in die Richtung Self-Service AI. Das heißt, wir haben da in den Sparten selber Analytics-Einheiten sitzen und ich war verantwortlich zu schauen, okay, wie kriegen die ihre Tools, die Plattform, damit die ihre Sachen tatsächlich umsetzen können, Analysen fahren können, Prototypen entwickeln können, und war da die Schnittstelle dorthin. Und nebenher habe ich kleine Produkte in der Logistik gemacht. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich mehr ins Portfolio-Management irgendwann reingekommen bin. Und tatsächlich, da hatten wir einen super ambitionierten Fachbereich, die Logistik. Die hat eine riesen Liste an Use Cases, das musste ich dann strukturieren. Hat sehr viel Spaß gemacht, bin dann dort in die Abteilungsleitung gekommen, habe das Ganze übernommen als Führungskraft und muss gestehen, dann bin ich fremdgegangen. Das heißt, ich wurde abgeworben. Bis dahin hatte ich immer mit gelesen gelacht, die ganzen Anfragen über LinkedIn, Xing weggelegt gehabt. Aber ich dachte so, okay, nach 2 Jahren, jetzt schaust du es dir mal an. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, in einem jungen Alter zu sagen, okay, ich kann meine Unternehmenstransformation mitmachen. Mhm. Und habe gesagt, okay, super spannend. Bin mit einem weinenden Augen weggegangen, weil ich gesagt habe, die Schwarzgruppe hat super Spaß gemacht. Die Kollegen sind mir echt ans Herz gewachsen. Und habe dann erst meine Unternehmenstransformation mitgemacht, wurde in dem Unternehmen dann befördert nach Kassel als Geschäftsführer eines Data Science Unternehmens, was auch super spannend war, super Kollegen. Allerdings, ich bin im Süden verhaftet. Das heißt, meine Freundin ist hier, meine Familie ist hier, die Freunde sind hier. Ich gehe auch gerne ins Büro. Ich bin dann am Anfang nach Kassel gependelt, das geht. Das will man aber auf Dauer nicht machen.
Ja.
Zumindest ich nicht. Und habe dann gesagt, okay, dadurch, dass die alten Kollegen immer wie am Ärmel gezogen haben, Marvin, willst nicht zurück. Wir waren auch Skifahren zusammen, sind mal längere Wochenenden wandern gewesen.
Ich wollte gerade sagen, muss ich mal kurz einhaken. Wir haben ja eine Skifahrt, eine jährliche, aus dem KI-Bereich heraus. Und Marvin war auch immer Gast auf der Skifahrt, ich irgendwann auch. Und Marvin hat uns verlassen. Und just habe ich ihn auf dieser Skifahrt getroffen und gedacht, Mensch, seit wann nehmen wir Alumni mit hier? Und ja, wie sich herausgestellt hatte, ein paar Wochen später kam Marvin wieder zurück zu uns. Also den Kontakt haben wir immer gehalten.
Genau. Das war dann auch, ich habe dann gesagt, okay, im Süden, das Thema Generative AI kam dann tatsächlich. Es wurde gesagt, okay, das ist aktuell sehr dezentral aufgehangen. Das würden wir gerne zentral machen bei einem Team, dass das dann zentral steuert, die Thematik. Und da war dann die Frage, Marvin, du strukturierst gern, du gestaltest gern, das ist ein ganz neues Thema, willst nicht zurückkommen. Und so bin ich dann auch sehr gerne wieder zurückgekommen und bin seit Anfang des Jahres wieder da.
Es war ja gerade schon ein bisschen ein Spoiler deiner Geschichte, dass du wieder zurückgekehrt bist. Aber auch super faszinierend und ich finde es auch immer schön, solche Geschichten zu hören, weil man zeigt, da gibt es auch einfach eine Flexibilität. Man kann sich auch ausprobieren, aber da ist kein Bad Blood in irgendeiner Form, sondern eher das Gegenteil. Und man hat immer die Möglichkeit, auch mal was auszuprobieren und wieder zurückzukommen.
Genau, und das muss ich sagen, da waren die zwei Vorgesetzten und die Kollegen, jetzt auch mit Max, tatsächlich, das war dann einfach super, man war da Skifahren und man hat einfach gemerkt, das hat auf der Arbeitsebene gut funktioniert, aber dann auch, wenn man weg war, das war einfach wie so eine Familie, so in die Richtung, also jetzt nicht übertrieben, Familie ist ein bisschen übertrieben, aber es war echt schön tatsächlich und hat dann gesagt, okay, ich fühle mich da wohl, ist ein cooles, ambitioniertes Umfeld, man hat viele Möglichkeiten, ist ein Riesenunternehmen, wo man viele Sachen machen kann und das habe ich gedacht, okay, ja, doch, da gehöre ich hin.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du die Schwarzgruppe nicht kanntest, bevor du dahin kamst. Und ich glaube, es geht vielen so, aber ich glaube, das Bewusstsein wird auch immer größer und es wird auch immer mehr besprochen und auch in der Presse ein bisschen mehr drüber geredet. Wie nehmt ihr das wahr, auch generell so die Bekanntheit von der Schwarzgruppe und vielleicht auch, was die Schwarzgruppe alles macht, was vielleicht niemand so wirklich weiß?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Mir ging es ein bisschen wie Marvin. Im Studium ist mir die Schwarzgruppe nicht begegnet. Ich musste mich auch erstmal informieren, was steht eigentlich dahinter. Das hat natürlich viel damit zu tun, wie tritt die Marke oder welche Marken treten eigentlich auch öffentlich auf, sind auch vielleicht für Kunden bekannt. Und wenn ich zum Lidl gehe, dann lese ich dort nirgendwo Schwarz. Und das ist sicherlich ein Grund, warum der Name der Gruppe Schwarz nicht besonders bekannt war. Zumindest zu den Zeiten, wo auch der Fokus ganz klar auf den Handelssparten lag, Kaufland und Lidl. Wir haben seit einigen Jahren die Schwarzproduktion, die auch unter dem eigenen Namen Schwarzproduktion Lebensmittel herstellt, mittlerweile einer der größten Hersteller von Lebensmitteln in Deutschland ist. Wir treten unter der PreZero noch auf, unser Recyclingunternehmen. Auch da schließt man nicht sofort den Schluss auf Schwarz. Die sind auch sehr präsent, beispielsweise TSG Hoffenheim, Hoffenheim Arena, das Sponsoring da, FC Bayern München Sponsoring, also da treten wir auch mit Lidl, mit PreZero überall auf. Der Markenname Schwarz ist jetzt natürlich nochmal stärker in den Fokus gerutscht durch die große Transformation, durch das große Vorhaben im IT- und Digitalisierungsbereich. Und das ist natürlich auch was, wo ich merke in meinem privaten Umfeld, aber gerade auch im professionellen Umfeld, wenn ich an Unis bin, mit Studenten spreche, das kommt dann an. Zumindest, wenn man sich auch für diese Themen KI, IT, Cloud interessiert. Denn dahinter steht ja dann die Schwarz Digits, die fünfte Sparte, die es seit letztem Jahr gibt, neben Lidl, Kaufland, Schwarzproduktion und PreZero, also unsere jüngste Sparte, zu der jetzt auch die Schwarz IT mit Marvin und mir gehören. Und unter der Schwarz Digits versammeln sich dann eine ganze Reihe von Marken. Da schauen wir natürlich auch, wie stärken wir auch die Marken jetzt nach außen, natürlich auch als attraktiver Arbeitgeber. Ich hatte es eben schon mal auch gesagt, Talente suchen ist natürlich eine große Herausforderung und da ist natürlich eine starke Marke auch wichtig. Und dazu bauen wir die Schwarz Digits und auch die Schwarz IT jetzt gerade auf. By the way, Schwarz IT, bei uns intern sagen wir selten Schwarz IT, ist immer nur kurz die SIT, also SIT. Und seit neuestem sind wir auch die Citizens, Ja.
Oh.
Also auch da Zusammengehörigkeitsgefühl in der IT sehr groß. Wir sind alle Citizens, sind knapp 5000 Kollegen allein in der IT, fast nochmal so viele in den anderen Marken der Schwarzdigits. Also ist schon ein sehr großes Unternehmen.
Ja. Ja, genau, also das merkt man jetzt schon. Also Markenbildung wird unglaublich viel rein investiert. Also jetzt auch die Digitalbereiche, Citizens, dieses neue Logo, das jetzt auch aufgesetzt wurde. Ich finde, was zumindest für mich immer sehr eindrucksvoll ist, wo man merkt, okay, da wird wirklich in Richtung KI viel rein investiert oder auch Cybersecurity, also in die digitalen Thematiken, ist, wenn man sich das gesamte Ökosystem um Heilbronn herum anschaut. Da sind gerade aktuell so viele KI-Veranstaltungen, die dort stattfinden, Events, wo wir mit dabei sind, der IPAI, das Innovationspark für Künstliche Intelligenz, wo wir mit dabei sind, die ganzen Forschungsinstitutionen, die sich jetzt dort ansiedeln, Industrie, Partnerschaften, Startups, die dort mit hinkommen, wo man sieht, okay, ja, das ist wirklich ein Thema, was in Fokus kommt und wirklich so ein eigener Kosmos jetzt in Heilbronn geschaffen wird. Und das ist schon echt cool, wenn man sieht, was für große Events und auch Persönlichkeiten dort jetzt öfters auftauchen. Man sieht plötzlich, ja, das Thema ist hier wichtig und das ist nicht nur innerhalb des Unternehmens wichtig, sondern auch außerhalb in Deutschland, Europa wird das wahrgenommen. Da wird unglaublich viel rein investiert und das macht natürlich einen unglaublich stolz. Man sieht dann auch so, okay, also wie Max gesagt hat, am Anfang hat man es gar nicht realisiert, wie groß das Ganze ist, aber bei der Schwarzgruppe, das sind einfach 575.000 Menschen, wo wir die IT dafür stemmen und Produkte entwickeln, plus der gesamte Partner-Kosmos drumherum. Und das sieht man dann, spürt man dann und es ist cool, bei der Reise mit dabei zu sein.
Das glaube ich. Ihr seid ja seit 2020 beide da. Das heißt, ihr habt auch schon so ein bisschen miterlebt, was vielleicht auch für Herausforderungen sich anfangs gezeigt haben, gerade mit dem Thema KI und natürlich auch einen ziemlich dramatischen Wechsel oder ziemlich dramatische Veränderungen, die auch wirklich mit dem Thema einherkommen. Wollt ihr ein bisschen erzählen, wie war das so anfänglich? Was hat sich krass verändert? Was sind Sachen, die ihr vielleicht anfangs probiert habt, die jetzt komplett obsolet sind?
Ja, also 2020, als wir angefangen haben, auch uns mit dem Thema Computer Vision zu beschäftigen, Lösungen in dem Bereich zu bauen, waren natürlich die Möglichkeiten, die es damals gab. Hardware, gerade wenn wir Richtung Echtzeitprozessierung schauen, Echtzeitbildprozessierung on the edge, ganz andere als die, die wir heute haben. Man hat jetzt den Boom gesehen. Also ich habe 2020 das erste Mal einen Berührungspunkt gehabt, wirklich mit Nvidia als Hersteller von Chips, auch für AI-Modelle entsprechende. Und heute, wenn man sich den Aktienkurs von Nvidia anschaut, sieht man, was in dieser Zeit in diesem Bereich Chips passiert ist und wo die Erwartungshaltung ist und wo das hingeht. Und das schlägt natürlich eins zu eins auch für uns durch, für die Technologie, die wir einsetzen. Anwendungsfälle, die vielleicht 2020 noch nicht so einfach lösbar waren oder noch sehr teuer lösbar waren, einfach weil die Hardware und auch die Rechenleistung, die wir gebraucht haben, sehr teuer waren, sind vielleicht 2023 oder 2024 oder 2025, wenn wir es uns anschauen, plötzlich lösbar, plötzlich wirtschaftlich. Weil wir einfach sehen, es gibt enorme Fortschritte beim Thema Hardware, Chips, es gibt enorme Fortschritte beim Thema Modelle und natürlich auch wir als Computer Vision Bereich lernen dazu, was sind Best Practices, was funktioniert, wie machen wir Dinge besser, wie machen wir Dinge effizienter und so ist natürlich auch unser Produkt, unsere Lösung immer mächtiger und immer größer und das ist eine Evolution. Manchmal begleitet von einer kleinen Revolution, wenn wir jetzt mal schauen, was inzwischen auch generative Modelle zu leisten imstande sind, wenn man dann auch ein bisschen so in den Bereich schaut, was geht da auch visuell inzwischen, dann würde ich sagen, es ist eher eine Revolution als eine Evolution, aber auch nochmal wird Marvin sicher gleich auch einiges zu sagen, da ist auch sehr, sehr viel passiert, aber es ist unglaublich dynamisch und wir sehen auch, dass die Skills, die wir brauchen, sich verändern, also vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, als ich im Master war, war das Höchste, was man sein konnte, war Data Scientist. Und jeder wollte Data Scientist sein. Und Data Scientists sind wichtig. Aber ein Data Scientist baut noch kein Softwareprodukt. Ein Data Scientist baut vielleicht ein gutes KI-Modell. Er optimiert vielleicht ein KI-Modell. Er optimiert vielleicht auch die Daten für ein KI-Modell. Aber das KI-Modell an sich geben wir nicht dem Fachbereich und sagen, hier ist ein KI-Modell wie bestellt. Was geben wir rüber? Wir geben ein Softwareprodukt, ja, eine Lösung. Und das beinhaltet sehr, sehr viel mehr. Und deswegen haben wir auch gesehen, gerade hinsichtlich Software, guter Software, passiert enorm viel. Es ist sehr schwer, da auch Talente zu suchen, zu finden, besser gesagt, im Bereich Software Engineering, weil das auch ein Feld ist, was in der Ausbildung an den Universitäten eher nachgelagert auch stattfindet, ja. Und das ist einfach was, wo ich auch sehe, das hat sich in den letzten 4 Jahren für mich auch persönlich verändert. Auch ein Shift, wirklich Modelle in in Betrieb zu bringen, in den Betrieb zu halten. Machine Learning Operations, sagen wir MLOps. Und das sind auch nochmal ganz andere Fähigkeiten, die wir da sehen und mitgebracht werden müssen einfach in dem Bereich.
Stimme ich dir vollkommen zu. Und ich finde, das merkt man auch, wie du schon sagst, dass man sich einfach professioneller aufstellt. Am Anfang war das noch so ein bisschen, okay, wie bemesse ich den Mehrwert von so einem Produkt? Was für eine Plattform brauche ich? Was für Tools? Die Tools muss man sich selber teilweise noch irgendwie zusammen selber programmieren. Die Plattform am Anfang, okay, wie setzen wir das auf? Wie machen wir das sicher? Wie machen wir das skalierfähig, betriebsfähig? Welche Rollen brauchen wir dafür? Am Anfang hat man das irgendwie alles in einer Rolle gehabt und jetzt differenziert man das weiter aus. Sagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Produktmanager, Data Scientist, Data Engineer. Wir brauchen ein dediziertes Plattformteam dazu. Wir brauchen die Teams, um das Ganze eben betriebsfähig aufzusetzen. Und das hat sich in den letzten 4-5 Jahren unglaublich schnell weiterentwickelt, wie da wirklich die Tools am Markt sich entwickelt haben und man da wirklich professioneller wurde, den ganzen Lebenszyklus eines KI-Produktes, dass es wirklich fast standardisiert wurde. Wie bemesse ich einen Mehrwert? Wie beweise ich das Ganze? Wie gehe ich vor? Wie mache ich das Ganze skalierfähig, produktionsfähig und wie rolle ich das tatsächlich aus? Und auch das Bewusstsein bei den Nicht-Technologen, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, am Anfang war es schon noch so ein bisschen so, man muss den Leuten erstmal erklären, was kann man damit machen? Was ist das für eine Technologie? Manche waren schon richtig heiß drauf, schon damals. Aber das ist jetzt wirklich, ist man dann vor allem jetzt Anfang letzten Jahres wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Rückenlage und bekommt plötzlich jeder sagt, KI, KI, ich möchte es machen, ich möchte es machen. Das heißt, man musste eher schauen, okay, wie kriege ich diese ganze Flut an Bedarf abgedeckt? Und davor muss es fast schon kämpfen und sagen, hey, KI, coole Sachen. Ich weiß, Max, bei euch damals ja auch, das war ja ganz neu. Ihr musstet dann wirklich Leute überzeugen, zu sagen, hey, da können wir intern wirklich coole Sachen bauen und den Leuten erstmal die Angst nehmen oder zeigen, da ist ein Mehrwert dahinter. Und das hat sich jetzt vom Mindset ganz anders bewiesen, dass die Leute sagen, ja, cooles Ding, da machen wir mit. Und die kommen eher aktiv auf uns zu und wir müssen nur noch aufklären und entsprechend handeln. Also nur noch in Anführungsstrichen, aber ja.
Ja, ich denke, was da ganz, ganz wichtig ist, was ich auch beobachte, was sich verändert, auch breit in der Wirtschaft. KI ist kein IT-Thema. Und was meine ich damit? Steile These vielleicht. Das heißt, KI ist nichts, was der CEO zum IT-Leiter abschieben kann. Ah, wir müssen was bei KI machen, kümmere dich mal bitte drum. Das ist wie bei Cybersecurity, das funktioniert auch nicht. Ah, Cybersecurity ist ein Thema, da kümmert sich der IT-Leiter um. Nein, das sind Themen, die betreffen die Digitalisierung, die betreffen Geschäftsprozesse, die greifen auch tief in Geschäftsprozesse ein. Und das ist eben nicht, wir führen ein neues IT-Tool ein, mit dem wir bestehende Prozesse beschleunigen, effizienter machen, sondern wir verändern Geschäftsprozesse maßgeblich. Wir verändern die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, wie Wertschöpfung erbracht wird. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich sagen kann, wenn ein Unternehmen erfolgreich KI einsetzen möchte, dann muss dieses Bewusstsein unbedingt da sein, dass man das auch so sieht, wie es ist, nämlich vollumfänglich. Und da gehört ganz, ganz viel dazu. Und das Wichtigste sind die Prozesse. Was sind die Prozesse heute und wie sind die Prozesse morgen? Und dann habe ich auch den richtigen Ansatz, um zu beantworten, was für KI brauche ich, welche KI brauche ich, wo kriege ich sie her, entwickle ich sie selbst oder kaufe ich sie ein? Ja, auch ein ganz großes Thema, wo die Schwarz-Gruppe mit der Digits natürlich einen ganz klaren Standpunkt auch vertritt. Souveränität. Wir wollen uns unabhängig machen von den großen Anbietern, bei denen wir nicht wissen, was passiert mit Daten, wo fließen vielleicht Daten unserer Kunden noch rein, sondern gerade in diesen kritischen Anwendungen, die so tief in unsere Geschäftsprozesse reingehen und die auch verändern, wo wir auch in der Zukunft Wertschöpfung daraus ziehen, das sind Technologien und Entscheidungen, über die wir volle Kontrolle haben wollen. Und deswegen auch, wenn ich von heute zurückschaue, 4 Jahre, wo standen wir damals? Mit welchen Ressourcen haben wir damals gearbeitet? Wie haben wir KI damals gebaut bei uns und wie machen wir das heute? Spiegelt sich das einfach wieder, weil wir einfach sehen, wir sind in viel mehr Themen auch selbst involviert. Wir entwickeln mehr Themen selbst. Wir entwickeln auch mit mehr eigenen Ressourcen. Wir bauen auch Fähigkeiten auf, die man braucht, drumherum. Jetzt nicht nur KI-Entwickler, auch wenn ich ein souveränes KI-Modell haben möchte, was ich souverän trainiere, dann brauche ich auch eine souveräne Umgebung, in der ich das tun kann. Das wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel Stackit, entstanden aus einem internen Bedarf. Wir haben gesagt, wir können das am Markt so nicht kaufen. Kein Hyperscaler garantiert uns den Datenschutz, den wir sehen, den wir notwendig sehen, den wir unseren Kunden auch versprochen haben. Beispielsweise Lidl Plus App-Nutzer geben uns ja ihre Einkaufszettel, ihre Daten und erwarten natürlich von uns, dass wir 100% garantieren, dass diese Daten auch nicht für andere Zwecke verwendet werden als denen, die sie zugestimmt haben. Und wenn wir das am Markt nicht bekommen, dann müssen wir es selber machen. Das ist eine Notwendigkeit und das war die Einsicht ins Notwendige. Und so ist am Ende auch Stackit entstanden, als internes Produkt, als interne Antwort auf einen Bedarf, den wir gesehen haben, den wir nicht einkaufen konnten. Und das ist jetzt auch die große Transformation, wo wir stecken. Die Antworten, die wir intern geben in der Gruppe, und wir sind ja eine große Gruppe und haben viele Use Cases, die funktionieren eben auch, und das sehen wir eben jetzt darüber hinaus. Auch andere Unternehmen stehen vor der gleichen Frage und kommen zu diesen Schlüssen, Souveränität ist wichtig und wo kriege ich Souveränität her? Was muss ich dafür tun?
Total. Und wenn man auch was selbst entwickelt, kann man einfach viel besser sicher gehen, dass das, was man braucht, dass das, was man sucht, auch da eben mit drin ist. Und dann eben auch nur das. Und es gibt vielleicht auch Dinge, die nicht relevant sind, die kann man dann auch weglassen. Du hast ja gerade schon erwähnt, die letzten 4 Jahre quasi, was sich da schon alles auch entwickelt hat. Aber wie war es jetzt so speziell mit euren Aufgabenbereichen, wie sie sich so in den letzten 4 Jahren entwickelt haben? Wie sah euer Tag vor 4 Jahren aus, so euer Alltag? Und wie sieht der jetzt aus? Was macht ihr jetzt? Genau, und wie hat sich vielleicht auch euer Team entwickelt?
Ich fange gerne mal an. Für mich persönlich eine riesig große Veränderung, als ich 2020 dazugekommen bin mit dieser tollen Jobbeschreibung. Wir kombinieren hier Industrieprozesse mit Machine Learning, mit KI und mit dem Business-Gedanken, war ich mehr oder weniger Mitarbeiter Nummer 1 in dem neu geschaffenen KI-Bereich. Also die Idee war da, wir werden da aktiv, wir machen da was. Und ich und meine Kollegen, die dann ein paar Wochen, Monate später dazu kamen, wir waren quasi der Nukleus. Wir waren eine kleine Einheit, eine Handvoll Kollegen, die sich mit diesen spezifischen KI-Fragestellungen beschäftigt haben. Es gab damals natürlich schon große KI-Einheiten, die auch andere große Projekte begleitet haben, aber gerade diese Fragestellung war neu. Wir waren sehr von Anfang an pragmatisch hands-on unterwegs. Das heißt, wie sah mein Tag aus? Naja, ich war an Tag 1 eigentlich im kalten Wasser. Insofern, als dass wir von Tag 1 technische Fragestellungen lösen mussten, Business-Fragestellungen lösen mussten, sehr, sehr viel kommuniziert haben, im Austausch waren mit Stakeholdern, mit Fachbereichen, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Dienstleistern und einfach auch unseren Weg erstmal finden mussten. Was ist das, wo wir hinwollen? Was ist gut für die Gruppe? Was ist nicht gut? Ideen waren ganz, ganz viele da. Deswegen die ersten 1-2 Jahre waren wirklich unsere Storming-Phase. Ja? Was ist sinnvoll? Was entwickeln wir? Was entwickeln wir nicht? Wie stellen wir uns auf? Welche Capabilities brauchen wir? Und dann sind wir in den Zyklus gekommen, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben erste Produkte gebaut, wir haben erste Projekte abgeschlossen. Das, was wir da gemacht haben, ist gut, es wird gut wahrgenommen und es wird in der Gruppe drüber gesprochen. Das ist dann manchmal wie ein Schneeballsystem. Wir haben eine KI im Einsatz für einen Fachbereich. Der Fachbereichsleiter erzählt das auf einem Geschäftsleiter-Meeting zum Beispiel seinen Kollegen und sagt, schaut mal, was für eine tolle eigenentwickelte KI ich da von der SIT bekommen habe und im Einsatz habe. Und plötzlich hast du am nächsten Tag 5 E-Mails im Postfach und 3 Termineinladungen und alle wollen, dass du auch was entwickelst. Und so ist das dann eigentlich vor 2 Jahren wirklich sehr stark auch in die Skalierung gekommen. Das heißt, wir bespielen ganz viele Themen gleichzeitig. Wir haben ganz stark standardisiert. Das heißt, auch bei uns in den Strukturen hat sich natürlich viel verändert. Mhm. Seit letztem Jahr bin ich verantwortlich als Teamleiter für die ganze Domäne. Das heißt, das sind aktuell 20 Software-Engineers in 3 Teams. Für mich persönlich in meinem Alltag war das eine massive Veränderung. Vor 3-4 Jahren habe ich jeden Tag am Code gearbeitet, habe mir jeden Pull-Request angeschaut, habe jeden Besuch in jedem Fachbereich immer mitgemacht und war total nah natürlich dran. Heute habe ich ein ganz starkes Team, ein großes Team, verlasse mich da auch, gebe da auch viel Verantwortung natürlich ab, kümmere mich ganz viel um die strategischen Fragestellungen, wo wollen wir hin, wie machen wir unser Produkt besser, was ist unsere Produktroadmap, wie standardisieren wir, wie nutzen wir Synergien und insofern hat sich von mir das auch ein bisschen verlagert vom Technischen ins Strategische. Ich baue heute eher mehr PowerPoint-Folien und bereite mehr Meetings vor, mehr Workshops vor, als ich vielleicht Pull-Requests reviewe oder vielleicht auch selber in den Code eingreife. Das ist für mich so eine maßgebliche Veränderung über die letzten Jahre.
Ja, also dem kann ich mich fast nur anschließen. Also bei mir war es ja sehr parallel, außer dass ich diese, wie gesagt, 2 Jahre Pause zwischendurch hatte. Am Anfang war es bei mir aber nicht ganz am Code, sondern wirklich Produktmanagement, Produkte zu planen, mit den entsprechenden Fachbereichen in Austausch zu gehen, Feature Engineering zu machen, das Ganze zu übersetzen, okay, wie kann man das jetzt tatsächlich ins Produkt einbauen, Portfolio Management, das heißt eine Roadmap auszuarbeiten, gemeinsam mit dem Fachbereich. Und jetzt Anfang des Jahres bin ich ja zurückgekommen und da hieß es dann, okay, Generative AI, NLP, von einem sehr dezentralen Ansatz, das heißt in jedem Team wurde das ein bisschen bearbeitet, wurde das Team neu gegründet. Wir waren 4 Mitarbeiter und da war von Tag 1 eigentlich, okay, die bestehenden Sachen weitermachen und direkt liefern und direkt Ressourcen aufbauen. Und das heißt, da war eigentlich ziemlich schnell, war ich auch rein strategisch, politisch orientiert unterwegs, habe geschaut, okay, wie kriegen wir jetzt die richtigen Ressourcen, Budgets, Kommunikation, Erwartungsmanagement, dieses Thema tatsächlich in die breite Masse zu bringen. Wie baue ich sowas überhaupt auf? Also wir haben jetzt eine Strategie vom Unternehmen, wie wir mit der Technologie umgehen. Aber wie bringe ich das jetzt in die Praxis? Was bedeutet das? Wie baue ich sowas auf? Wie strukturiere ich das Ganze? Wie kriege ich die richtigen Leute, um tatsächlich diese Bedarfe zu bedienen? Mache ich das extern, intern? Wie verteile ich das Ganze? Wie gehe ich mit den Partnern um? Das ist ja auch ein Riesenkosmos, den wir da bei uns haben, die man auch braucht tatsächlich, um solche Produkte zu bauen, gerade bei Generative AI. Und der ganze Markt verändert sich ja kontinuierlich. Und das war dann wirklich relativ zügig auch rein strategisch, politisch, kommunikativ, Erwartungsmanagement machen, die Fäden zusammenhalten und schauen, okay, dass wir da möglichst, möglichst schnell immer wieder Mehrwert auf die Straße bringen und einen klaren Fokus fürs gesamte Team zu haben. Und da haben wir es dann jetzt so gemacht von Anfang, ich glaube Februar, März habe ich übernommen gehabt, das Team, waren ja 4 Personen, jetzt mittlerweile auch 19 Leute, das heißt entsprechend schnell natürlich auch viel Recruiting-Gespräche, Einstellungsgespräche, wie kommt man die richtigen Talente ran mit dem richtigen Mindset. Und das war dann eigentlich der Hauptfokus, den ich jetzt aktuell habe, vom davor rein Produktmanagement, jetzt wirklich mehr strategisch, politisch, kommunikativ und Recruiting jetzt am Anfang. Ja.
Super spannend. Du hast ja gerade Generative AI mal so in den Raum geworfen. Ich glaube, das hast du vorher auch schon mal. Aber welche KI-Technologien benutzt ihr denn so primär, beziehungsweise worauf fokussiert ihr euch so und auch in welchen Bereichen nutzt ihr sie dann? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Generative AI haben, was macht ihr damit wirklich konkret dann bei der Schwarzgruppe?
Also Generative AI und NLP, das ist das, worauf ich mich fokussiert habe. Da habe ich ja gesagt, da wurde ich ja auch gerade für das Thema zurückgeholt. Und tatsächlich ist es das auch, oder das Thema, was so schwierig und herausfordernd am Thema ist, was mich aber auch begeistert, ist die kontinuierliche Veränderung. Das heißt, es kann auch ein Fluch ein bisschen sein, es verändert sich kontinuierlich alles. Das heißt, einerseits, das Team hat sich ganz neu zusammengesetzt, andererseits muss das Team hochfahren, du musst ein ganz neues Thema in die Organisation reinbringen. Wobei das Thema, was du in die Organisation reinbringst, sich auch kontinuierlich weiterentwickelt und verändert. Und genau, also Generative AI, NLP, diese Sachen fokussieren wir bei mir. Und wo wir sie einsetzen, wir haben das so ein bisschen in 6 Cluster tatsächlich untergliedert. Das heißt, wir bringen es einmal zum Einsatz beim Marketing Content Generation. Das heißt, wir schauen, okay, mit Generative AI, wie können wir hier kreative Inhalte schneller, einfacher und kostengünstiger generieren? Dann haben wir ein weiteres Cluster oder Feld, wo wir generative KI vor allem einsetzen. Das ist beim Enterprise Knowledge Management. Hier geht es dann rund um die Fragen, okay, wie kann ich Daten für jemanden bechatbar machen? Ich möchte mit meinen Daten chatten können. Ich will schneller an die richtige Information zur richtigen Zeit bekommen. Da arbeiten wir dann ganz eng auch mit den Chatbot-Teams bei uns mit zusammen, zu schauen, okay, sowas wie ChatGPT auf meinen eigenen Daten, wie bauen wir sowas? Das dritte Feld, wo wir das Ganze zum Einsatz bringen, ist beim Customer Service. Das heißt, da wollen wir natürlich schauen, dass erstens die Leute, die direkt mit dem Kunden sprechen, sich auch wirklich darauf fokussieren können. Das heißt, dass sie nicht nebenher noch mitschreiben müssen, noch überlegen, worum ging es dabei, eine Zusammenfassung schreiben müssen, sondern dass das bestenfalls die KI für sie macht. Und dass dann auch, wenn Bedarfe von Kunden da sind und die sagen, hey, ich habe folgendes Problem oder dieses Anliegen, dass das möglichst schnell entsprechend adressiert und weitergeleitet wird und auch gelöst wird. Das vierte Feld, jetzt haben wir schon 4 Felder von 6 durch, das vierte Feld Process Automation, das heißt Prozessautomatisierung, da sind wir noch ganz viel mit dabei. Das heißt, wir schauen, okay, bestehende Prozesse, die komplex sind, wo wir viele manuelle Schritte haben, wie können wir die automatisieren, dass dann die Leute sich auf ihre eigentliche Arbeit fokussieren können und diese Nebentätigkeiten, diese repetitive Tätigkeiten, dass wir die durch die KI automatisieren können. Auch im Software Engineering bringen wir die ganze Sache zum Einsatz. Generative AI kann natürlich sehr gut Texte formulieren, zusammenfassen, dokumentieren. Wenn man entwickelt, dann kennt man das ja, viel Code schreiben, aber auch dokumentieren, Sachen zusammenfassen. Wenn ich mir einen neuen Code reinlesen muss, worum geht es hier tatsächlich? Vielleicht eine In-Code-Dokumentation zu machen. Das heißt, da setzen wir Generative AI auch ein. Und last but not least natürlich auch für die Office-Mitarbeiter, dass wir Office Productivity nach oben bringen. Mhm. Die Felder überschneiden sich alle, aber so in die Richtung clustern wir das bei uns und setzen überall diese generative KI und NLP ein. Heißt nicht, dass wir da alles selber machen, aber dort setzen wir alles ein.
Ja, ich kann für Computer Vision sagen, wir sind mittlerweile wirklich in allen Ecken der Schwarzgruppe unterwegs und aktiv. Das heißt, die ganze Kreislaufwirtschaft hat irgendwo Anwendungsfälle für Computer Vision. Das geht von der Produktion, wo wir auch ursprünglich gestartet sind und Lösungen gebaut haben, wo es zum Beispiel darum geht, Produktqualitäten kontinuierlich zu monitoren. Das heißt, stimmt meine Form, meine Farbe, meine Größe? Ist die Produktion fremdkörperfrei? Ist die Verpackung einwandfrei? Es geht da um Nachhaltigkeitsfragestellungen. Nicht alles wird rund um die Uhr von einem menschlichen Bediener gemonitort. Und wenn wir über Lebensmittelproduktion sprechen, dann sprechen wir häufig über 24/7-Produktion. Mhm. Das heißt, da läuft sehr, sehr viel Produktion. Und wir können da einfach mit Computer Vision-Systemen repetitive Kontrollaufgaben zum Beispiel automatisieren. Auf der einen Seite sicherstellen, dass die Mitarbeiter sich um relevantere andere Fragestellungen kümmern können. Und auf der anderen Seite können wir viel schneller erkennen, wenn es irgendwo Probleme im Prozess gibt und so natürlich auch Ausschussmengen reduzieren zum Beispiel, ja, und am Ende auch die Produktqualität sicherstellen. Anderes Beispiel, wir wollen, dass die Regale immer voll sind. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, dann erwarte ich, dass sich das Produkt, was gelistet ist, dass es auch geführt ist, dass es auch verfügbar ist. Und was immer schlecht ist, ist, wenn irgendwas vergriffen ist im Regal. Mhm. Noch schlechter ist, wenn es eigentlich noch im Lager in der Filiale steht. Der Mitarbeiter hat nicht bemerkt, dass der letzte Kunde gerade 4 identische Packungen Müsli gekauft hat. Das waren die letzten 4, die da stehen. Und erst beim nächsten Kontrollgang, eine halbe Stunde später, fällt das vielleicht auf. Auch hier ist natürlich ein Potenzial, solche Out-of-Stock-Detections zum Beispiel zu erkennen über Kameras und dann zu informieren, da ist ein Out-of-Stock, und auch entsprechend dann das als Aufgabe natürlich zu adressieren, das wieder aufzufüllen, ja, um doch da das Kundenerlebnis wieder zu verbessern. Das ist so Richtung Filiale. Und das ist natürlich nicht alles. Auch Richtung Recycling sind wir unterwegs. Müll, Gefahrenstoffe. Die Pre-Zero, die sammelt den Müll ja nicht nur ein, die sortiert auch, die recycelt auch. Und da kommt es natürlich darauf an, was erreichen wir denn für einen Reinheitsgrad? Wie ist die Müllzusammensetzung? Pre-Zero ist europaweit aktiv. Es gibt interessante Unterschiede zwischen den Ländern. Wie sind denn Wertstoffmüll, wie ist Wertstoffmüll zusammengesetzt? Wie viel kann ich da rausholen? Und das sind natürlich auch Dinge, die ich mit Computer Vision erkennen kann, zumindest in Ansätzen. Und da natürlich auch entsprechend Prozesse drauf ausrichten kann. Ist der Müll so zusammengesetzt, dann brauche ich vielleicht andere Sortierparameter, als wenn er anders zusammengesetzt ist. Und deswegen sage ich, es ist wirklich in der gesamten Kreislaufkette der Schwarzgruppe, man kann überall Anwendungsfälle für Computer Vision finden. Und das ist auch das Spannende in meinem Job. Ich lerne ja auch jedes Mal was Neues dazu. Ich besuche Bereiche, ich schaue mir Geschäftsprozesse an, ich lerne über Müll, ich lerne über Filialprozesse, ich lerne über Produktionsprozesse. Und in der Diskussion entstehen auch ganz oft die wirklich interessanten Fragestellungen erst. Und die gemeinsam rauszuarbeiten, die dann wirklich auch den Mehrwert bringen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Weil technologisch kann man sehr viel lösen, aber was macht auch wirklich Sinn?
Also als Person, die schon mal im Einzelhandel gearbeitet hat, mehrfach, muss ich sagen, diese Out-of-Stock-Anzeige klingt wie ein absoluter Traum. Nicht für das unbedingt, auch natürlich auch für das Einkaufserlebnis der Personen, die dort einkaufen, aber wenn du da arbeitest und du kannst gezielt schon gleich dahin gehen und das Zeug auffüllen, ohne jedes Mal einfach hin und her zu laufen und zu gucken, ist hier denn irgendwas, was aufgefüllt werden muss, ein Traum. Das klingt wundervoll.
Und jetzt stell dir vor, die KI generiert dir auch noch den besten Laufweg und sagt dir, in welcher Reihenfolge. Mhm. Vielleicht gibt es noch ein paar
Preisetiketten,
die fehlen. Wie
du den Wagen packen musst oder
so. Wie du den Wagen bepackst. Ja, und das soll ja auch die Arbeit erleichtern. Es soll ja auch zu einer wirklichen Unterstützung werden.
Und da gibt es natürlich dann auch Themen, die wieder Schnittpunkte mit uns haben in der Filiale, wenn dann so eine Frage besteht, okay, wo finde ich denn das? Oder ich habe folgenden Prozess zu befolgen, wie mache ich das? Sieht man ja auch bei Lidl, Kaufland, die Leute mit Headset rumlaufen, dass man dann auch wieder eine KI einsetzen kann. Dann kommt es wieder in Richtung Knowledge Management zu fragen, hey, ich habe das Produkt oder das ist kaputt gegangen oder ist abgelaufen, was habe ich denn zu tun? Und dass man dann über Headset eine Antwort entsprechend bekommt und sagt, okay, ja, da kann ich entsprechend folgende Schritte einleiten und dorthin gehen.
Du hast ja gerade gesagt, da habt ihr auch so ein bisschen Überschneidungen. Wie viel arbeitet ihr denn eigentlich generell zusammen?
Also an und für sich, wir haben hin und wieder auch Workshops, wo wir dann zusammen drin sitzen. Das hatten wir jetzt auch zuletzt erst wieder, wo dann der Fachbereich sagt, okay, wir haben hier verschiedene Ideen. Wir wissen noch nicht, ist es ein KI-Use-Case? Was für ein KI-Use-Case ist es? Das ist ja auch mal schwierig zu unterscheiden, wann ist es wo und was. Und dann schmeißen wir mit Begrifflichkeiten um uns. Das heißt, beim initialen Kontakt kann es dann oft sein, dass wir dann mal zusammen beim Fachbereich sind, aufklären, unsere Expertise dort mit reinbringen und mit den Use-Case-Workshops durchführen. Dass wir auf Events oder auf Themen wie heute zum Beispiel zusammen auftreten, ist auch öfters der Fall. Und ansonsten, ich glaube, das sind so die größten Überschneidungspunkte, die wir da haben.
Ja, so im täglichen Doing in den Projekten tauschen wir uns natürlich aus. Und was vielleicht noch ein Aspekt ist, Marvin und ich, wir haben es ja auch in der Einleitung erzählt, wir haben einen sehr ähnlichen Hintergrund, ja. Wir haben was Ähnliches studiert am ähnlichen Ort, wir haben einen ähnlichen Jahrgang, wir haben einen ähnlichen Werdegang auch in der Gruppe und ist natürlich ein ganz wertvoller Sparringspartner, ja. Weil wir stehen natürlich auch beide in unseren jeweiligen technologischen Domänen vor spezifischen Herausforderungen, aber wir stehen natürlich auch vor gemeinsamen Herausforderungen und da ist es einfach sehr wertvoll, zu sparen, sich mit jemandem auszutauschen, der in einer ähnlichen Situation ist und vor einer ähnlichen Herausforderung steht.
Ja, gerade wenn wir so über Prozesse, Lessons learned, Best Failures sprechen, wenn man sagt, hey, ich habe beim Produktmanagement den Ansatz verfolgt, da bin ich voll gegen die Wand gelaufen, dann gesagt zum Beispiel, Max, hey Marvin, das habe ich ganz anders gemacht und es war voll der Erfolg oder vice versa. Und das ist natürlich dann unglaublich wertvoll und da können wir, also was wir dann auch immer machen, ist natürlich bereichsübergreifend außerhalb der Domänen versuchen, okay, solche Synergien zu heben, indem wir Standards definieren, Leitfaden definieren und die Sachen, die Erkenntnisse, die wir haben, regelmäßig einzupflegen. Und da lernt man unglaublich viel. Es sind dann zwar unterschiedliche Fachbereiche und Prozesse, ist ja unglaublich breit, wie Max schon gesagt hat, wo wir da alles KI einsetzen können. Und sind auch eigentlich vollkommen unterschiedliche Produkte, die am Schluss rauskommen, aber der Entstehungsprozess und die Art und Weise, wie man sowas vermittelt und Use-Case-Workshops macht, da sind viele Ähnlichkeiten dabei und da können wir Synergien heben.
Generative AI ist ja was, wo sich sehr viele Leute mit beschäftigen und auch Laien, alle möglichen, jeder die Möglichkeit hat, damit mal was zu machen. Wie seid ihr denn mit diesem Hype umgegangen? Ist es dann vielleicht auch relativ schwer herauszufinden, was machen wir jetzt wirklich damit und wo sind die Limits?
Ja, also eindeutig, wie du sagst, ist es ein Thema, das gehypt wird und wurde. Und bevor wir dann überhaupt sagen können, okay, wie kriegen wir jetzt die Mehrwerte raus, haben wir am Anfang erstmal zum Glück das höhere Management gehabt, wo wir gesagt haben, hey, lass uns mal gemeinsam eine Strategie überhaupt formulieren, was wollen wir mit dieser Technologie machen, weil da auch viele ethische Fragen natürlich kamen. Da kam das ja auch mit dem AI Act direkt. Und das heißt, da haben wir dann erstmal gesagt, okay, ja, wir wollen diese Technologie einsetzen, Generative AI, NLP, damit wollen wir Mehrwerte generieren für interne Unternehmen, aber auch für unsere Kunden. Das Ganze vor dem Hintergrund zu sagen, Max hat sich auch öfters verwendet, das Wort souverän zu sein und natürlich die europäischen Werte zu vertreten. Das heißt, hier zu schauen, okay, wir wollen hier wirklich ethisch korrekt, europäisch korrekt das Ganze umsetzen. Das hört sich alles erstmal schön an, aber da war doch die Frage, okay, wie bringen wir das jetzt in die Praxis? Und da haben wir 5 tatsächlich wesentliche Handlungsfelder identifiziert, zu sagen, okay, wir machen da nicht irgendwas, damit wir Hauptsache Technologie eingesetzt haben, sondern wirklich auch Mehrwerte hinbringen, das Ganze ethisch korrekt machen, souverän machen. Das erste ist, mit so einer Technologie, die sich ständig verändert, das kannst du nicht alleine machen, du brauchst einfach ein Partner-Ökosystem. Das heißt, du brauchst Partner aus der Industrie, du brauchst Partner aus der Forschung, aus der Bildung, um hier wirklich immer am Ball zu bleiben, immer mit den neuesten Entwicklungen am Ball zu bleiben. Das zweite ist, du brauchst eine Plattform, eine eigene, da ist die Stackit natürlich sehr förderlich, und eigene Services, die du anbieten kannst. Das heißt, es sind dann so 3 Layer der Plattform. Das heißt, einerseits eine Plattform, wo du die entsprechenden Large-Language-Modelle hosten kannst, wo du selber sagen kannst, hey, die kann ich selber betreiben, da habe ich selber die Hoheit drüber und selber die Kontrolle drüber. Dann brauchen wir eine Entwicklungsumgebung, eine Plattform, wo wir sagen, okay, da können wir entwickeln, da können wir zentrale Services entwickeln, auf die Beine stellen, skalierfähig, betriebsfähig und ethisch korrekt. Und am Schluss kommt noch die Applikationsebene. Wenn wir das Ganze haben, dann kommt die dritte Maßnahme tatsächlich. Jetzt wollen wir damit innovative Lösungen erarbeiten, wo wirklich Mehrwert dahinter steckt. Das heißt, hier immer den Fokus zu haben, wir wollen nicht einfach irgendwie die Technologie einsetzen, sondern ein Problem lösen. Und das heißt, wir kommen mit Problemen am besten ran und schauen, okay, wie können wir jetzt das Ganze lösen und ist das überhaupt ein Generative AI-Thema? Und um das zu machen, wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir ethisch korrekt unterwegs sind. Das heißt, das vierte Handlungsfeld ist vor allem die Governance. Das heißt, wir schauen, das haben wir jetzt schon seit mehreren Jahren, bevor der AI-Act überhaupt da war, haben wir einen AI-Kodex erarbeitet gehabt, den wir immer iterativ anpassen, immer zu den neuesten Entwicklungen. Da haben wir eine dedizierte Einheit, die sich darum kümmert, auch ein Gremium, um zu schauen, okay, alle Produkte, die wir hier entwickeln, auch gerade im Kontext GenAI und NLP, auch alle anderen Produkte entwickeln wir nach diesem Kodex, folgen diesem Kodex. Das alleine bringt aber meistens noch nicht ganz so viel, weil das wird ja diese Tools, diese Technologien werden in der breiten Masse verwendet. Das heißt, wir brauchen eine Kommunikation. Das heißt, wir haben eine Webseite gebaut, wo die Leute sich informieren können, wer sind die Ansprechpartner, was gibt's, was sind die Prozesse, was sind die Do's, Don'ts, Wir haben tatsächlich auch eine Veranstaltung ins Leben gerufen, wo einfach alle in der Unternehmensgruppe zusammenkommen können und sich selber präsentieren können. Was machen wir mit der Technologie? Sich austauschen. Was passiert da gerade? Wo wir auch mal Partner einladen können, um die was präsentieren. Und das Dritte ist, wir haben eine Community gegründet. Das heißt, da sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 900.000 Leute drin. Alles kann, nichts muss. Und das heißt, da sind Leute drin, die können Sachen teilen, News teilen, sich austauschen über diese Technologie. Und last but not least bei Governance ist auch noch wichtig, die ganzen Sachen den Leuten beizubringen. Das heißt, wir haben viele Vorträge gehalten, Trainings gegeben und auch die E-Learnings erarbeitet. Um das alles dann nochmal abzurunden, ist das letzte Handlungsfeld zu sagen, wir brauchen hier wirklich einen strukturierten Umsetzungsprozess. Wir nennen das alles ein fancy englischer Begriff, Use Case Funnel. Das heißt, das Ziel ist natürlich, jeder soll Ideen haben, was kann ich tatsächlich mit dieser Technologie machen? Aber wie bündeln wir das? Bei 575.000 Mitarbeitern fangen das alles mal ein, die ganzen Ideen und die ganzen Bedarfe. Und da haben wir dann Key User definiert. Das heißt, wir haben Rollenverantwortlichkeiten definiert und haben dann dahinter natürlich ein Phasenmodell gesteckt, wo wir sagen, okay, wir haben Ideation, Proof of Concept, Proof of Value, Industrialisierung, Rollout und Betrieb, dass wir wirklich immer von der Problemstellung herkommen und direkt am Anfang, wenn wir die Idee abschließen, diese Ideengenerierungsphase, dass wir immer schon Business Case und einen Use Case dahinter haben. Damit wir da schon sicherstellen, hey, wir fangen jetzt nicht einfach an, diese Technologie zu verwenden, weil die ist cool, ist gerade Trend, sondern immer wirklich ein Problem lösen. Und so haben wir das Ganze tatsächlich in diesen 5 Handlungsfeldern aufgesetzt, in die Praxis gebracht, konkrete Maßnahmen abgeleitet. Aber da sind wir auch natürlich Theorie und Praxis. Da muss man sich immer wieder drüber iterieren, optimieren. Da haben wir auch immer wieder ein paar Bedarfe, wo wir sehen, okay, da können wir noch ein bisschen besser werden. Aber mit dieser Strategie und diesen 5 Handlungsfeldern bedienen wir eigentlich diese Technologie im Unternehmen sehr gut und bringen da auch entsprechend diese Strategie gut zur Umsetzung.
Du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt auch versucht, intern da ein bisschen was zu machen, auch interne Schulungen. Mhm. Was waren so die wichtigsten Punkte, die du vielleicht auch anderen Unternehmen mitgeben kannst zu dem Thema? Was ist wichtig, worauf muss man achten besonders?
Mhm. Genau, also was wir einerseits festgestellt haben, am Anfang habe ich selber auch viele Vorträge gehalten, Kollegen haben Trainings gehalten. Das ist bei so einer großen Gruppe nicht immer so einfach, damit wirklich alle zu erreichen. Das heißt, da hatten wir zum Glück auch viele gute Partner im Unternehmen, die dann E-Learnings mit uns erarbeitet haben. Wir haben Input geliefert, die stellen E-Learnings auf diese zur Verfügung, dass es wirklich skalierfähig ist, dass dann jeder diese Trainings in Deutsch oder Englisch machen kann. Und das Wichtige ist hier, den Leuten die Angst zu nehmen, aber auch die Erwartungen, zu hohe Erwartungen tatsächlich zu nehmen. Das heißt, klar, Chancen, Risiken aufzuzeigen. Und dazu zeigen, hey, das ist kein Feenstaub, das streue ich irgendwo drauf und es passiert Magie und alles ist damit geheilt, sondern sagen, hey, das ist ein Werkzeug. Das heißt, das ist nur so mächtig wie der Endanwender, der es zum Einsatz bringt. Aber auch den anderen zu sagen, hey, das wird nicht deinen Job einfach wegnehmen, also auch die Ängste zu nehmen und zu zeigen, ja, das ist ein Tool, es ist ein mächtiges Tool, das wird dich aber nicht ersetzen. Es braucht immer noch am Schluss einen Menschen, der dieses Thema bedient, der das Tool bedient, der weiß, wie gehe ich damit um, der auch Fachexpertise oder die auch Fachexpertise hat, um einzuschätzen, okay, was hier rauskommt, ist das richtig, ist das falsch, wie ersetze ich das ein, wie integriere ich das Ganze? Und wenn die Leute damit hantieren, merken die, okay, ja, damit kann ich Mehrwerte generieren, aber wenn ich einfach nur das Tool da habe, das bringt auch nichts. Also am Schluss sind die Sachen nur so mächtig wie der Endanwender und wer es am Schluss noch benutzt.
Das ist auf jeden Fall eine gute Lehre, die man hier ausschließen kann. Wenn ihr jetzt mal in die Zukunft guckt, was man ja sehr gerne macht und vor allem natürlich jetzt, ist es auch super spannend, was man so in der Zukunft alles sehen kann. Was sind für euch so die langfristigen Ziele vom Einsatz von KI? Wie denkt ihr, wird es sich vielleicht noch weiterentwickeln und denkt ihr, dass es wirklich ein Hauptbestandteil von der Schwarzgruppe wird oder jetzt schon ist, aber dann eben auch bleibt?
In die Zukunft zu schauen ist immer schwierig.
Das ist richtig.
Ich sehe, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl als Digitalisierung und dazu zähle ich KI jetzt auch, KI im Spezifischen vorwärts zu bringen. Warum? Die Faktoren, die jetzt gerade uns und unser Leben beeinflussen, unseren Lebensstandard auch beeinflussen, die können wir nicht kontrollieren. Wir werden älter, die Gesellschaft wird älter, Ressourcen sind endlich und wenn wir so weitermachen, in unseren Prozessen verharren, dann laufen wir auf einen Punkt zu, wo sich entweder unser Lebensstandard verändern wird, negativ verändern wird oder wo wir einfach in eine ganz, ganz starke Abhängigkeit auch reinlaufen zu zum Beispiel dann am Ende großen Playern, die jetzt KI machen und von denen wir dann in 10 Jahren das Einkaufen abhängig sind, wenn wir es heute nicht selber machen. Deswegen an der Stelle erstmal, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu handeln. Was sehe ich? Was kommt? Auf jeden Fall wird KI zu einem Tool, auch zu einem Werkzeug, wie Marvin gesagt hat, dass es uns ermöglicht, nicht nur die Dinge, die wir heute schon machen, schneller zu machen, sondern Dinge auch grundlegend anders zu machen. Und das ist auch so die Schwelle, an der wir heute stehen, wo ich auch gerne schaue, wenn wir KI zum Einsatz bringen, was ist wirklich die Wirkung? Machen wir nur bestehende Prozesse, die vielleicht sowieso nicht zukunftsfähig sind, ineffizient sind oder überflüssig sind in der Zukunft, machen wir die dadurch einfach nur schneller und reduzieren so ein bisschen unseren Schmerzpunkt? Oder bringen wir wirklich KI zum Einsatz, die uns auch Zeit zurückgibt? Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich jetzt sehe, der in den nächsten Jahren auch ganz stark kommen wird, auch gerade mit der Mächtigkeit von großen Modellen, uns wirklich auch komplexere Aufgaben abzunehmen, zeitfressende Aufgaben abzunehmen. Beispielsweise, wenn ich mich vorbereite, viele Dokumente lesen muss, dann werde ich mich irgendwann darauf verlassen, dass mein KI-Assistent mir diese Dokumente liest, mir eine Zusammenfassung gibt, die wichtigen Punkte vorbereitet, mir die Workshop-Notes schreibt und das alles innerhalb von wenigen Sekunden. Das heißt, das ist wirklich Quality-Time, die ich in der Zukunft sehe, dass wir die zurückbekommen. Ja, und genauso ist es auch beim Einsatz von Computer Vision. Heute nicht wertschöpfende Prozesse durch Computer Vision zu automatisieren, bringt uns einfach Zeit, gibt uns die Zeit und die Freiheit, auch was anderes zu machen. Deswegen glaube ich, wir werden es in ganz, ganz vielen Punkten sehen. Man hat es heute schon in seiner Hosentasche, auf seinem Handy in gewisser Form. Je nachdem, was man arbeitet, kommt man auf der Arbeit damit in Berührung. Wir werden in der öffentlichen Verwaltung damit in Berührung kommen müssen. Da wird sich ganz, ganz viel verändern. Da sind wir auch sehr aktiv, auch mit unseren Partnern, auch mit Stackit. Die Verwaltung hat ganz, ganz großes Potenzial, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren mit KI. Und ich denke und ich bin überzeugt, wir werden das in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr merken, als wir es in den letzten Jahren gemerkt haben. Auch wenn wir jetzt sehr, sehr, sehr viel drüber sprechen. Ich denke, wir sind immer noch early stage. Ja, wir sehen die Spitze vom Eisberg dessen, was sich in den nächsten Jahren verändern wird.
Total.
Ja, also um da jetzt noch kurz zu ergänzen, da gehe ich vollkommen mit. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch schon die klassischen alten KI-Disziplinen. Ich glaube, da sind wir bei uns in der Gruppe, die kann man schon gar nicht mehr wegdenken. Also Forecasting, Pricing beispielsweise, da haben wir schon unglaublich ausgereifte Produkte, die in der gesamten Supply Chain weltweit ausgerollt sind. Die sind so etabliert, ohne die geht es schon gar nicht mehr. Computer Vision und Generative AI sind ja so eher die jüngeren Disziplinen, wenn man es so formulieren darf. Und ich glaube, wie du sagst, man sagt ja immer so neudeutsch dazu, das wird alles Commodity. Ich glaube, das wird dann alles selbstverständlich werden. Diese Tools werden in den Alltag reingehen. Das wird einfach Barrieren auch wegnehmen, zu sagen, es wird einfacher, schneller Sachen zu formulieren und Mehrwerte damit zu generieren. Und ja, deswegen, ich glaube, in der Zukunft werden wir damit dann einfach wesentlich standardisierte Lösungen haben, so wie wir es davor beschrieben haben, dass wir jetzt in den letzten Jahren die ganzen Tools, die wir brauchen, um Produkte zu betreiben, die haben da, sind da erst gereift. Und dass wir das in der Zukunft auch haben für GenAI und Computer Vision, dass wir genau wissen, wie betreiben wir sowas, wie machen wir sowas skalierfähig, wo kann ich es einsetzen, wo kann ich es nicht einsetzen, was sind wirklich Sachen, die ich hier in Produktion bringen kann und wirklich produktiv anwenden kann.
Kommen wir mal noch mal ein bisschen zu eurem Arbeitsalltag. Beziehungsweise, ihr habt schon einige Einblicke gegeben, wie es generell ist, bei Schwarz-IT zu arbeiten. Aber was sind denn für euch so die Dinge, die ihr vielleicht auch anderen Leuten erzählt, weswegen ihr es so mögt, weswegen ihr es gerne macht, die Vorteile für euch vielleicht persönlich und die generelle Arbeitsatmosphäre?
Dann fange ich gerne an. Also warum ich bei Generative AI und NLP das so spannend finde und was mich so begeistert, ist, ich habe es vorhin schon angedeutet, ja, was teilweise auch die Herausforderung immer wieder ist, man hat ungemein viel Gestaltungsspielraum. Das heißt, es verändert sich konstant alles, die Technologie, die Partner, die Regeln dazu, die Politik dazu. Und da bedeutet es auch immer, dass man wieder mitgestalten kann. Es sind Sachen, die es davor noch nicht gegeben hat. Und man darf da wirklich bei neuen Konzepten, bei neuen Regeln, bei neuen Produkten mitwirken. Und das macht ungemein viel Spaß. Und das natürlich in dem Schwarzkosmos, wo man ein Ökosystem drumherum von Partnern hat, Events hat, wo man immer wieder mit dabei ist, Möglichkeiten hat, die man sonst nicht hat. Ich meine, das ist so divers, Sachen einzusetzen, von Produktion, Recycling, über tatsächlich dabei Kaufland, Lidl selber, in der Cloud. Es ist spannend, wo man da wirklich überall reingucken kann und wie divers die Einsatzmöglichkeiten sind der Technologie. Und das finde ich cool. Und vor allem bei uns, also ich glaube, das Team bei mir ist jetzt relativ neu, 19 Leute, die sind einfach unglaublich jung und jeder hat Lust auf das Thema, jeder will gestalten und das ist eigentlich ein echt unglaublich guter Spirit bei uns.
Ja, für mich ist es wirklich die Begeisterung, auch jeden Tag vor einer anderen Herausforderung zu stehen. Das sagt man so einfach. Ich meine es auch so, ich setze mich jede Woche mit anderen wertschöpfenden Prozessen in der Gruppe auseinander, lerne über jeden denkbaren Prozess, der in der Filiale, im Recycling, der Produktion, in der Verwaltung stattfindet, enorm viel Und meine Frau hat mal zu mir gesagt, als ich ihr erzählt habe von dem Projekt, du hast echt eine Sendung mit der Mausjob. Und das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf, weil ich muss genau verstehen, Sendung mit der Maus like, was passiert in dem Prozess, damit ich eine gute Antwort geben kann, wie bringen wir die KI jetzt zum Einsatz. Und das ist es, was mich manchmal auch vielleicht mein Gegenüber ein bisschen verzweifeln lässt. Ich stelle unglaublich viele Fragen, weil ich wirklich sage, ich muss es verstehen. Warum macht ihr es so? Warum macht ihr das? Wer ist hier heute dafür verantwortlich? Wie gut funktioniert das heute? Und das ist unglaublich interessant und unglaublich motivierend, weil ich einfach unglaublich viel lerne auch. Und zusammen mit dem, was Marvin auch gesagt hat, ein dynamisches Umfeld. Wir haben in der Gruppe ein Schlaraffenland für Digitalisierung. Und damit zitiere ich jetzt mal einen unserer beiden Co-CEOs. Ein digitales Schlaraffenland, weil wir sind horizontal Kreislaufwirtschaft aufgestellt, aber wir haben auch eine unglaubliche vertikale Tiefe. Wenn ich Kollegen onboarde, die neu sind und ihnen erzähle, was machen wir, dann kommt immer die Frage, ja gut, aber wer macht denn hier bei euch die IT für diese Containerschiffe, die ihr habt? Ja, machen wir selber. Wer macht die IT für die Sortieranlagen? Ja, machen wir selbst. Ja, und wer macht die Kassenschilder? Machen wir selbst. Ja, aber wer macht denn die Hard? Machen wir auch selbst. Und dann merke ich, wenn ich das beantworte, was für eine wahnsinnige Möglichkeit wir haben, weil wir können eigentlich jede einzelne Stellschraube auch selber beeinflussen, die wir brauchen, die uns auch das ermöglicht, dass wir immer eine Lösung finden können. Wir sind nie hilflos und sagen, oh, ich würde gerne, ich kann aber nicht, weil ich bin abhängig von. Mhm. Und das ist ein ganz motivierendes Gefühl. Es gibt hier unglaublich viel Raum. Das versuche ich auch zu transportieren und das merke ich auch im Team.
Und das Schöne ist ja dann, wenn du dann so eine Stellschraube drehst und tatsächlich nur 1% besser wirst, aber bei den ganzen Skaleneffekten, die wir haben bei der Schwarzgruppe, kommt halt am Schluss aber ein schönes Einsparpotenzial dabei raus. Und wenn man dann auch noch sagt, okay, und das ist auch noch was Gutes, weil tatsächlich du dann weniger Nahrungsmittel wegschmeißt oder weniger irgendwie in Müll geht oder Sachen besser recycelt werden, ist es also eine Win-Win-Win-Situation.
Total, man sieht halt einfach auch wirklich, was man macht. Wenn hier jetzt jemand zugehört hat und sich denkt, das klingt unglaublich spannend, was ich absolut nachvollziehen kann, habt ihr vielleicht bei euch selbst in euren Teams offene Stellen, die ihr hier gerne einfach mal outschauten könnt oder generell, wen sucht ihr?
Ich fange gerne mal an. Wen suchen wir? Wir suchen.
Ausrufezeichen,
ja. Wir sind im Bereich Computer Vision auf der Suche nach Talenten, das heißt Software Engineers, Computer Vision Engineers, die nicht nur Lust haben, an den Modellen zu arbeiten, sehr gute Modelle zu bauen, sondern auch daran interessiert sind, das Ganze in Produktion zu bringen, zu deployen, zu betreiben, MLOps zu machen, alles, was da dazugehört. Wir suchen technisch interessierte Product Owner, die sagen, okay, ich bringe auch eine Produktroadmap nach vorne, ich kommuniziere, ich manage die Stakeholder. Wir suchen Kollegen, die sich sehr gut mit Cloud auskennen. Wir gehen auch stärker in das Feld sensorbasierte KI, AIoT rein. Das heißt, auch da große Zeitreihendaten für Predictive Maintenance, wer sich damit auskennt. Und letzten Endes ist es immer ein breites Skillset, was wir suchen. Weil dadurch, dass sich die Projekte auch Ende zu Ende bewegen, dadurch, dass sich das auch verschiebt, dadurch, dass die Technologie sich verändert, müssen wir uns auch verändern und mitlernen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich auch immer nur sagen kann, was man mitbringen kann als Skill. Lernbereitschaft, Offenheit, Motivation und dann vor allem Neugier. Und es ist weniger die Frage, wo stehe ich heute? Es ist die Frage, was bin ich bereit zu geben, um dahin zu kommen, wo ich hingehe? Ja, und es ist ein Uphill Race. Es geht immer nur bergauf. Und da muss man einfach sagen, okay, ich habe da Bock drauf.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also tatsächlich bloß auf die GenAI-NLP-Domäne. Bei uns auch gerne natürlich die Studierenden, wenn man sagt, okay, Praktikum mal reinschnuppern. Und eine Besonderheit, die es bei uns noch gibt, wir suchen jemanden, ich glaube, wir haben es GenAI-Enthusiast genannt, der so in die Richtung auch Community-Management angeht, weil wir haben ja ein wirklich großes Partner-Ökosystem und das Ganze muss gemanagt werden. Das heißt, die externen Partner, die internen Partner, wie kriegen wir das ganze Wissen auch in die Organisation getragen? Und auch wenn strategische Initiativen kommen, sei es mal, dass das höhere Management sagt, okay, wir haben hier eine Idee, wir würden gerne diese Initiative vorantreiben, könnte das auch funktionieren, Konzepte zu erarbeiten, Strategien zu erarbeiten, da suchen wir noch eine Person, die da mich tatsächlich mit unterstützt, was ein unglaublich spannendes Feld ist, aber auch natürlich da auf der anderen Seite auch fordernd ist, dass man mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenarbeiten kann.
Also Leute, ihr habt es gehört, ihr findet natürlich sämtliche Links in der Beschreibung und könnt auch mal da ein bisschen rumschnuppern. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht eine Person, die hierzu gehört hat, später bei euch im Büro landet. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zu was Persönlichem. Und zwar die allseits beliebte Frage, ob ihr denn auch Podcasts hört? Wenn ja, ob ihr einen Tipp habt? Ansonsten, falls ihr nicht die Podcast-Hörer seid, könnt ihr auch gerne einen Tipp von Film, Musik, Videospiel, Buch.
Dann fange ich gerne an. Also Podcast, ich höre nicht ganz so viele Podcasts, wenn ich ehrlich bin, aber den Heise-Podcast zu den KI-Updates, das höre ich gerne. Wenn ich im Auto sitze, höre ich mal rein. Finde ich immer echt eine gute Übersicht. Und morgens teilweise das Morgen-Preview, glaube ich, vom Handelsblatt ist das, wo ich auch gerne mal schaue, okay, was passiert da gerade? Und das sind immer so Formate, wo man sagt, da kann ich gut kurz reinschnuppern, habe eine gute Übersicht, was hat sich gerade tatsächlich getan? Und ist auch ein guter Start, so beim Kaffee morgens mal reinzuhören.
Ja, ich starte morgens eigentlich immer mit dem gleichen Podcast. 10 Minuten FAZ-Frühdenker-Podcast. Die Nachrichten, die ich gerne auf dem Weg zur Arbeit höre, aber auch im Homeoffice hören kann, die 10 Minuten bei einer Tasse Kaffee. Den Tag beende ich eigentlich auch immer mit einem Podcast. Sehr zu empfehlen, wirklich toll. Einschlafen mit Hogwarts für meine Frau. Einschlafen mit Tolkien für mich.
Ah.
Super, man lernt ganz viel über die jeweiligen Welten und ist auch nicht schlimm, wenn man dabei einschläft. Das ist ja auch das Ziel.
Ich, oh mein Gott, jetzt habe ich Einschlafen mit Tolkien. Okay, bin ich dabei. Ja?
Super. Ein riesiges Universum, hunderte Folgen. Also, und sonst, wenn man durch ist, fängt man wieder von vorne an.
Hört ihr das denn immer mit Kopfhörern im Bett einzeln nebeneinander? Oder?
Nee, wir einigen uns dann schon.
Okay. Ja. Ah.
Mal so und mal so. Das mal heißt, schläft der eine schneller ein
ganz
und mal
kurz,
der andere.
Okay, was hören wir jetzt? Und dann, jetzt können wir uns beruhigen.
Richtig.
Podcast hören.
Aber das klingt super, weil ich gerade tatsächlich auch so ein bisschen auf der Suche bin nach was zum Einschlafen. Mhm. Also ein Träumchen.
Das ist toll, ist ein toller Podcast. Und aber jetzt einen, der mich wirklich auch, sagen wir mal, interessiert, der auch ein bisschen länger ist, was ich total spannend finde, Kampf der Unternehmen von Wondery. Die zeichnen ganz spannend die Geschichte nach von Unternehmen, meistens von mehreren Unternehmen, konkurrierenden Unternehmen, Airbus versus Boeing, CNN versus Fox News, erzählen über mehrere Episoden, wie die entstanden sind, warum sie da stehen, wo sie heute stehen. Und super, man lernt ganz viel über Unternehmen und Unternehmenskommunikation, Unternehmensstrategie, finde ich auch wirklich sehr gut gemacht.
Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
Keine Angst vor Digitalisierung und KI. Definitiv. Lasst uns gestalten, lasst uns aktiv sein und lasst uns nicht warten, bis andere für uns diese Themen bearbeiten und definieren, wie es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergeht.
Ich wiederhole dann eigentlich nur einen Satz von mir. Also KI ist kein Feenstaub, es ist einfach nur ein Tool. Also habt keine Angst davor, benutzt die Sachen, macht euch die Hände ein bisschen dreckig und lernt, wie setzt sich das Ganze ein.
Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ihr habt wahrscheinlich die Schwarzgruppe jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt, falls ihr sie nicht so gut kanntet. Ansonsten, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne unseren Podcast bewerten. Ihr könnt uns auch gerne immer Ideen oder Anregungen, die ihr habt, schreiben. Ihr findet sämtliche Infos wie immer in der Beschreibung. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal und bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
ITCS, Pizza Time Podcast.